Psalm 135. Hört nun Gottes Wort. Halleluja! Lobt den Namen des Herrn. Lobt ihr Knechte des Herrn, die ihr steht im Hause des Herrn, in den Vorhöfen des Hauses unseres Gottes. Halleluja! Denn gut ist der Herr. Spielt seinem Namen, denn er ist lieblich. Denn Jah hat sich Jakob erwählt, Israel zu seinem Eigentum. Ja, ich habe erkannt, dass der Herr groß ist. Unser Herr ist größer als alle Götter. Alles, woran der Herr gefallen hat, tut er im Himmel und auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Der Nebel Schwaden aufsteigen lässt vom Ende der Erde, der Blitze zum Regen macht, der den Wind herausführt aus seinen Vorratskammern, der die Erstgeborenen Ägyptens schlug, vom Menschen bis zum Vieh. Zeichen und Wunder sandte er in deine Mitte, Ägypten, gegen den Pharao und gegen alle seine Knechte, der viele Nationen schlug und starke Könige tötete, Sihon, den König der Amoriter, und Og, den König von Baschan, und alle Königreiche Kanaans. Und er gab ihr Land als Erbe seinem Volk Israel. Herr, dein Name währt ewig, Herr, dein Lob von Generation zu Generation. Ja, der Herr wird seinem Volk Recht schaffen. Über seine Knechte wird er sich erbarmen. Die Götzen der Nationen sind aus Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie, reden aber nicht. Augen haben sie, sehen aber nicht. Ohren haben sie, hören aber nicht. Auch ist kein Atem in ihrem Mund. Ihnen gleich sind die, die sie machen, ein jeder, der auf sie vertraut. Haus Israel, preist den Herrn, Haus Aaron, preist den Herrn. Haus Levi, preist den Herrn. Die ihr den Herrn fürchtet, preist den Herrn. Gepriesen sei der Herr von Zion aus, der in Jerusalem wohnt. Halleluja. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, wir danken dir für dein Wort und alles, was wir nun gesungen haben, bitten wir, dass du es wahr machst in unserer Mitte. Gib uns Ohren zu hören, gib uns Herzen zu verstehen und zu glauben, was du uns sagst. Und begegne du uns in deinem lebendigen Wort, in Jesu Namen. Amen. Gerne dürft ihr euch wieder setzen. Zu den Highlights vieler Reisen, die ich schon unternehmen durfte in meinem Leben, sicherlich nicht so viele, wie einige von euch schon machen durften, aber zu den Highlights dieser Reisen gehörten immer wieder die Gipfelmomente, die man bei Wanderungen erlebt. Sicherlich geht es dem einen oder anderen von euch auch so. Man ist als Gruppe auf einer Wanderung unterwegs und vielleicht die Hälfte oder sogar das Ziel der Wanderung besteht darin, auf dem Berg die schöne Aussicht zu genießen. Und es gibt manche Orte auf bestimmten Bergen, von denen hat man so eine gigantische Aussicht und so einen schönen Horizont vor sich, dass man gar nicht mehr weg will. Weil diese Aussicht so eine reich geschmückte Landschaft bietet. Und es gibt so viele Details, auf die man schauen kann, die man wahrnehmen kann. Und desto länger man schaut, desto mehr wird einem bewusst, was es alles zu beobachten gibt. Und wenn man dann als Gruppe auf einer Wanderung unterwegs ist und alle schauen sich eigentlich dieselbe Landschaft an, kommt es immer wieder dazu, dass dem einen was auffällt, was der andere gar nicht erkannt hätte. Es ist dieselbe objektive Schönheit, selber Ausblick, aber es sind unterschiedliche Menschen, die das Ganze wahrnehmen. Und so kann es sein, dass dein Erlebnis dieser sagenhaften Schönheit mir hilft, das Ganze noch besser zu genießen, weil du mich vielleicht auf was hinweist, was ich sonst gar nicht wahrgenommen hätte. Und so lernen wir gemeinsam zu staunen. Und so ähnlich, es ist ein ganz gutes Bild, glaube ich, dafür, was in der Anbetung Gottes geschieht. Ja, im Gottesdienst, wenn wir Gott loben. Wir loben Gott zuallererst dafür, wer er ist, was für ein Gott er ist, sein Charakter. Aber dann auch, was er getan hat, seine Taten. Doch wenn wir diesem einen Gott begegnen, der immer derselbe Gott ist, dann begegnen wir ihm immer wieder als Menschen, die so unterschiedlich sind wie du und ich. So unterschiedlich wie wir sind, kommen wir in Begegnung mit demselben Gott. Und wer dieser Gott ist, was er von sich offenbart hat, sickert durch Menschen durch, die ganz unterschiedlich sind. Und deswegen mündet es immer wieder in einem neuen Ausdruck darüber, wie groß Gott ist. Wusstest du, dass niemand Gott so loben kann, wie du es tust? Niemand kann Gott so einzigartig loben wie du. Es ist immer derselbe Gott für uns alle, der sich nicht verändert. Aber dein Lob Gottes ist einzigartig, weil du einzigartig bist. Und es ist vielleicht eine steile These, aber vielleicht hat Gott unter anderem so viele verschiedene Menschen erschaffen, so viele verschiedene Menschen erwählt und berufen und erlöst, damit durch diese vielen verschiedenen Menschen seine unerschöpfliche Herrlichkeit auf unendlich vielfältige Weise reflektiert werden kann. Unser heutiger Psalm, ihr habt ihn gerade gehört und mitgelesen, er hat, was ich nennen würde, einen ziemlich liturgischen Charakter. Was meine ich mit liturgisch? Bedeutet, er ist nicht gerade ein individuelles Gebet. Er hört sich irgendwie so an, als stünde eine ganze Gemeinschaft dahinter. Es ist das Lob der ganzen Gemeinde. Es ist ein bisschen formeller als vielleicht andere Psalmen, die doch manchmal eher so der Ausdruck eines Herzens sind. Aber das hier mutet etwas liturgisch, etwas förmlicher und ziemlich opulent an, dieser Psalm. Und wer einen Bibelkommentar dazu liest, zum Beispiel, nur um einige zu nennen, von denen ich wirklich profitiert habe, zum Beispiel der von Derek Kidner oder John Goldingale, verschiedene Leute werden sagen, wenn wir den Text anschauen, dass, oder auch wenn ihr den Text lange genug studiert und all die verschiedenen Parallelen dazu euch lest in der Bibel, werdet ihr irgendwann feststellen, dass es keinen Vers in diesem Text gibt, der nicht irgendwo anders in der Bibel entweder genauso auftritt oder irgendwie ein Echo von einem anderen Text gibt. Also Psalm 135 ist eigentlich ein Patchwork. Man könnte sagen, es ist ein Lobpreis-Patchwork, ein Psalm, der von ganz vielen verschiedenen anderen Quellen speist, ganz viele Bibelstellen aufgreift und dann aber in eine neue, einzigartige Form bringt. Gottes Charakter und Taten kommen auf eine neue Weise zum Ausdruck, auch wenn wir das an vielen anderen Stellen schon mal gesehen haben. Und das bringt sein Lob aufs Neue zum Ausdruck. Und konkret lehrt uns Gott im Psalm 135 anhand von drei Wahrheiten, wie wir ihn loben können. Drei Wahrheiten, die ich euch auch in euren Zetteln abgedruckt habe. Und wir beginnen mit dieser ersten Wahrheit, was Gott uns hier gibt, wofür wir ihn loben können. Gottes unermessliche Güte ist der erste Punkt. Wir lesen am Anfang des Psalms: Halleluja, lobt den Namen des Herrn, lobt ihr Knechte des Herrn. Wer sind diese Knechte? Es sind Diener, die im Hause des Herrn, also im Tempel, im Heiligtum, im Zentrum des Lebens Israels, dort wo das Volk Gott begegnet ist, dienen dürfen. Und das sehen wir in Vers 2. Und dann am Ende des Psalms, wenn ihr mal ganz auf das Ende schaut, weitet sich der Kreis dieser Anbeter. Wir sind am Anfang bei den Knechten, die Gott loben sollen, und dann weitet sich der Kreis. Wir finden dort das Haus Levi, das Haus Aaron. Und dann finden wir alle, die den Herrn fürchten, sollen Gott loben. Also am Anfang und am Ende steht ein Ruf zur Anbetung. Wie beginnen wir unsere Gottesdienste hier? Wir beginnen sie mit einem Ruf zur Anbetung. Gott ruft uns, ihn zu preisen. So auch in diesem Psalm. Aber dann, wenn wir auf den mittleren Teil des Psalms schauen, sehen wir alle möglichen Gründe, warum. So finden wir es immer wieder in dem Psalm. Lobt den Herrn. Warum? So und so viele Gründe. Lobt den Herrn. Und der erste dieser Gründe finden wir in Vers 3. Halleluja, also das bedeutet, lobt den Herrn auf Hebräisch. Halleluja. Warum? Denn gut ist der Herr. Spielt seinen Namen, denn er ist lieblich. Gut ist der Herr. Wie kurz und simpel. Es gibt kaum eine simplere Aussage, die die Bibel treffen könnte, als Gott ist gut. Gott ist gut. Aber wie so oft, wie ihr wisst, offenbart sich in simplen Worten, in einfachen Worten, die schnell gesagt sind, eine tiefgreifende Wahrheit. Gott ist gut. Gott bewirkt nicht einfach nur Gutes. Gott schafft nicht nur Sachen, die gut sind, sondern Er ist gut, es ist sein Charakter und noch besser sein Wesen. Gott ist also nicht so gut. Wenn wir über Gottes Güte nachdenken, sollten wir nicht so darüber nachdenken, wie vielleicht Menschen gut sind. Gott ist nicht gut wie auf dieselbe Art und Weise, wie wir es sind. Er ist vielmehr das, was gut ist in seinem Wesen. Er ist die Güte selbst, könnten wir sagen. Ich weiß noch, dass ein Ethikprofessor mir mal etwas sehr einleuchtend erklärt hat. Er hat erklärt, dass es Dinge gibt, die einfach in sich selbst gut sind und keiner anderen Seite, keiner weiteren Sache bedürfen. Es gibt Dinge, die einfach nur in sich selbst gut sind. Zum Beispiel Gesundheit. Denkt mal darüber nach. Wir wollen alle gesund sein. Und wenn wir gesund sind, wissen wir intuitiv, es ist gut, gesund zu sein. Aber wir stellen uns nicht die Frage, warum willst du gesund sein? Die Frage erübrigt sich. Es braucht dafür keinen weiteren Grund. Es ist einfach nur gut, gesund zu sein. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Wir haben ja in den vergangenen Tagen, auch wenn es ein bisschen zum Halt gekommen ist, leider hoffentlich geht es bald weiter, einen wunderbaren Frühlingsanbruch erlebt. Und ich bin sicher nicht der Einzige, der daraus immer wieder neue Energie schöpfen durfte, an so manchen Tagen. Wenn man Freitagmittag sich raussetzt und auf einmal sind die Temperaturen so angenehm, dass man keine Jacke mehr anziehen muss. Und es gibt zweistellige Temperaturen, man kann die Sonne genießen. Was will man dann mehr? In diesem Moment ist es einfach nur gut und man fragt sich nicht, was bringt mir das Ganze jetzt? Es ist einfach gut, schlicht und ergreifend gut. So einfach ist es. Und diese Beispiele, zugegebenermaßen unvollkommen, aber dennoch dienen sie uns als ein Bild dafür, auf welche Weise Gott gut ist. Gott ist nicht gut, weil er uns gutes Essen gibt oder weil er uns Urlaub am Meer ermöglicht. In anderen Worten, Gottes Güte muss sich nicht irgendwie an einem Gütekriterienkatalog messen. Es steht nicht jemand neben Gott, der ihn dann mit seinem Standard vergleicht und sagt, ja, Gott erfüllt all diese Kriterien und deswegen kann ich sagen, Gott ist gut. Vielmehr ist Gott selbst der Standard. Es ist andersrum. Gott ist gut, weil er die Güte selber ist. Und alles in deinem Leben und in meinem Leben und in unserer Welt, was wir zu Recht als gut bezeichnen, ist ein trübes Abbild. Es ist nicht so sehr, dass Gott gut ist, weil wir andere Dinge ihm mit ihm vergleichen und wir wissen, diese Dinge sind gut. Und wenn Gott mir diese Dinge gibt, dann kann ich sagen, ja, er ist gut. Es ist eher andersrum. Alle anderen Dinge, die gut sind, sind ein unvollkommener Hinweis auf das, was ursprünglich gut ist. Was ist ursprünglich gut und vollkommen? Es ist Gott. Halleluja! Denn gut ist der Herr. Aber die Bibel zeigt uns nicht nur, dass Gottes Wesen und Charakter gut ist, sondern auch seine Aktionen, seine Handlungen. Deswegen heißt es in Vers 4, denn Yahweh, also der Gott Israel, hat sich Jakob erwählt, Israel zu seinem Eigentum. Gott zeigt seine Güte in unserem Leben auf so viele verschiedene Weise. Er lässt es regnen, wenn wir es brauchen. Er lässt die Sonne scheinen über denen, die gut und böse sind, über Gerechte und Ungerechte, sagt Jesus, lässt Gott seine Güte und zeigt sie uns. Aber der größte Erweis der Güte Gottes ist, dass er sich einem Volk persönlich, konkret erweist. Dass er dieses Volk erlöst und zu seinem Eigentumsvolk macht. Zu einem Volk, das diesen Gott persönlich kennen darf. Im Alten Bund erwählt sich Gott Israel, besondere Weise, aber dieselbe Vorstellung, dass es ein Eigentumsvolk Gottes gibt, ein Volk, das Gott sich erwählt hat, finden wir auch im Neuen Testament. Da werden diese Bilder angewandt auf die Gemeinde. Auf die Gemeinde, die jetzt nicht nur aus Israel besteht, sondern aus Menschen aus allen Nationen. In Titus 3 lesen wir, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Das ist Gottes Güte in ihrem wesentlichsten Ausdruck. Wo Gottes Güte am meisten überfließt. Nicht einfach irgendwie und im abstrakten Sinne oder in den vielen Dingen, die wir so gerne genießen in unserem Leben, sondern in seiner Rettungstat an Menschen wie uns, die hilflos sind. Menschen, denen er in seiner Barmherzigkeit begegnet, die es nicht verdient haben, dass er sich über sie erbarmt. Menschen, die der Sünde ausgeliefert sind, dem Tod. Der erbarmt sich über sie. Er liebt, wie wir vor einigen Wochen in Lukas gehört haben, er liebt seine Feinde und macht sie sich zu seinem kostbaren Eigentum. Egal, wer du bist heute Morgen, es gibt zwei Möglichkeiten, wo du stehst. Zwei Möglichkeiten und eine oder die andere trifft auf dich zu. Entweder du glaubst, getrennt von Gott wissen zu können, was wirklich gut ist. Entweder du glaubst, getrennt von Gott zu wissen, was wirklich gut ist. Weil du ein Mensch bist, wie wir alle, suchst du nach dem, was gut ist. Das muss uns niemand beibringen. Wir suchen intuitiv nach dem, was zutiefst gut ist. Aber wie wir jetzt gehört haben, wenn du getrennt bist von der Quelle dessen, was wirklich gut ist, dann suchst du es vergebens. Und wenn du in dieser ersten Gruppe stehst, dann ruft dich Gott heute Morgen durch sein Wort. Kehre um. Kehre um. Gib die Suche nach all diesen guten Dingen woanders auf und finde sie bei mir, bei dem, der die Güte wirklich in sich selbst ist. Oder aber, du hast diesen Gott bereits kennengelernt. Wenn ja, dann erfreu dich an diesem Gott, der die Quelle alles Guten ist. Wir müssen nicht hinter Gott zurückgehen und nach etwas Größerem oder Besseren schauen, wo uns Güte als etwas Abstraktes noch näher kommt. Nirgendwo gibt uns Gott so viel Güte als in der Begegnung mit ihm, weil er die Güte ist. Gottes Güte ist unermesslich. Nun zur zweiten Wahrheit. Gottes uneingeschränkte Souveränität. Das ist der zweite Punkt. Gottes uneingeschränkte Souveränität. Ich glaube, es ist keine Übertreibung zu sagen, das ist eine wichtige Aussage, keine Übertreibung zu sagen, dass die große Mehrheit der Hindernisse, die wir in unserem Leben als Christen, als Gläubige erleben, die große Mehrheit der Hindernisse in unserem Leben als Christen geht auf ein verzerrtes Gottesbild zurück. Ein verzerrtes Gottesbild. Wenn wir Gott nicht wirklich erkennen, wie er wirklich ist, dann wird sich das überall in unserem Leben irgendwie zeigen. Und das betrifft alle Aspekte von Gottes Charakter. Das könnten wir uns an allen möglichen Eigenschaften, die uns Gottes Wort offenbart, sehen. Aber es betrifft vor allem unser Bild von Gottes Souveränität. Was ist es? Gottes Souveränität, was bedeutet es? In Vers 6 liefert der Psalm die prägnanteste, also die beste, kürzeste und knappeste, wesentlichste Definition von Gottes Souveränität. Vers 6. Alles, woran der Herr gefallen hat, tut er im Himmel und auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Gott tut, woran er gefallen hat. Gott handelt nach seinem Wohlgefallen. Gott ist nicht begrenzt von anderen, von außen, von etwas, worauf er keine Kontrolle oder worauf er keinen Zugriff hat, sondern Gott ist souverän. Wenn wir von einem begegnet uns dieser Begriff souverän meistens in irgendwelchen politischen Kontexten. Wenn wir von einem souveränen Nationalstaat reden, was meinen wir damit? Ein Nationalstaat, der auf keine anderen Big Players angewiesen ist. Kein Staat, der Hilfe braucht, seine eigenen Dinge zu regeln, sondern ein Staat, der selbstständig ist, der sich selbst regiert. Er braucht dafür keine fremde Macht. Er hat seine Geschicke selber in der Hand. Er trifft Entscheidungen und ist handlungsfähig. Doch Gott ist nicht nur souverän über einen begrenzten Bereich, wie es bei einem Nationalstaat der Fall ist, der seine eigenen Geschäfte handhaben kann, sondern über Himmel und Erde. Über alles, was er geschaffen hat. Es gibt nichts, was außerhalb der Kontrolle Gottes steht. Soweit die Wahrheit über Gott. Okay, aber desto tiefer jetzt diese Erkenntnis, dass Gott souverän ist, desto tiefer diese Erkenntnis dein Herz durchdringt, desto tiefer diese Wahrheit dein Leben wirklich durchdringt und durchfließt, desto klarer wird sowohl dein Blick auf Gott als auch auf alles andere. In den folgenden Versen finden wir also eine weitere Beschreibung von Gottes Souveränität. Einmal in der Schöpfung und dann in der Lösung. In Vers 7 ist Gott souverän über Regen und Gewitter. Wir kennen das nicht direkt, aber in Israels Kontext, wenn wir uns mal zurückbegeben, vor einigen tausend Jahren, als dieser Psalm geschrieben wurde, Gottes Volk war von anderen Völkern ständig umzingelt, die allen möglichen anderen Göttern nachgingen. Und der Gott des Regens, der unter diesen Völkern bekannt war, der ja bekannt wurde und an den Menschen geglaubt haben und den Menschen geopfert hat, haben, der Gott des Regens war Baal. Wir lesen immer wieder von Baal, der Gott des Regens, des Gewitters und der Wolken. Und immer wieder finden wir im Alten Testament Anspielungen, wie dieser Baal, so hieß der Gott, der angebetet wurde, der gefürchtet wurde, wie dieser Gott ins Lächerliche gezogen wird. Er wird sozusagen polemisiert, könnten wir sagen. Er wird ins Lächerliche gezogen. Und deswegen finden wir immer wieder Anspielungen darauf, dass der wahre lebendige Gott Israels eben der ist, der all diese Funktionen, die mit diesem Gott Baal und anderen in Verbindung gebracht wurden, eigentlich erfüllt. Gott, der Herr, ist der, der über den Regen steht, über den Wolken, über dem Gewitter. Und zudem vergessen wir sehr leicht, wenn wir uns diese Schriften anschauen aus dem Alten Testament, dass die Leute damals auf ganz andere Art und Weise verletzlich waren als wir heute. Wir sind nicht so sehr wetterabhängig, wir mögen es nicht, wenn wir nicht raus können, weil es regnet. Und manchmal ist uns die Hitze doch unerträglich im Sommer. Aber alles in allem läuft unser Leben ganz klar, egal wie die Wetterlage ist. Es war anders bei den Menschen damals, denn sie waren von der Landwirtschaft, auf die Landwirtschaft zutiefst angewiesen. Und das bedeutet, wenn Gott der Herr über Regen und Gewitter ist, ist er es, der mein Leben, meine Versorgungslage, das, was ich brauche für mein Leben, das, was wesentlich ist für mich, der es in der Hand hat. Wovon wir täglich leben, steht völlig unter Gottes Verfügung. Und es gibt so viele Dinge, die in unserer heutigen modernen Gesellschaft uns das nicht so klar erkennen lassen, weil wir all diese verschiedenen menschlichen Sicherheitszonen und Sphären eingerichtet haben, wo uns es nicht unmittelbar klar ist, wie sehr wir in Gottes Hand stehen. Also soweit zur Schöpfung und der natürlichen Welt, aber dann in Versen 8 bis 12 erinnert der Psalm an die Erlösung Israels, wie Gott sein Volk aus Ägypten befreite, seine Feinde schlug und Israel das Land als Erbe gab. Und die ganze Geschichte Israels, die ganze Geschichte Israels im Alten Testament ist die Geschichte eines kleinen und unbedeutenden Volkes, das nicht besser war als andere Völker. Im Gegenteil, es ist ein starrsinniges Volk, das oftmals gegen seinen Gott rebelliert, das auf sich allein gestellt immer wieder völlig ausgesetzt ist, fremden Machthabern. Aber dieses Volk nimmt Gott in seiner souveränen Macht und Treue und macht es zu seinem Volk. Er erwählt es, beruft es, erlöst es und ruft es zu sich selbst. Und es ist sein Werk von Anfang an. Das ist die ganze Geschichte Israels. Die Geschichte Israels zeigt uns nicht so sehr, wie toll dieses Volk ist, genauso wie im Neuen Testament die Geschichte der Jünger und der ersten Gemeinde uns nicht zeigt, wie toll diese Bewegung war, sondern welcher Gott dahinter steht. Das ist es, worum es geht. Israels Geschichte erzählt von Gottes Ehre, dass er tut, was ihm gefällt. Erzählt dein Leben diese Geschichte. Erzählt dein Leben die Geschichte darüber, was Gott tun kann. Oder zeigt dein Leben, was deine Leistungen bewirken können. Zeig dein Leben, dein Anspruch auf Anerkennung, dein Anspruch auf Erfolge oder dein Anspruch auf ein Vermächtnis, das du hinterlässt. Ja, vielleicht in einem geistlichen Gewand bestehst du darauf, dass dein Glaube, dein Religiössein, deine Frömmigkeit, dein zu Gott gehören, letztlich doch irgendwie deine Güte zum Ausdruck bringt, deine fromme Überzeugung, das, was du errungen hast. Oder kannst du sagen, dass alles, was du bist und alles, was du hast, Werk eines souveränen Gottes ist, auf dessen Handeln du keinen Einfluss hast, dem du dich nur demütig und in Erwartung, dass er dir begegnet, mit Gnade aussetzen kannst. Dass dein Leben das Produkt seiner Liebe ist. Dass deine Geschichte das Resultat seiner Erbarmung ist. Ist das die Geschichte, die über dein Leben steht? Gott ist also unermesslich gut, haben wir gesehen. Er ist auch uneingeschränkt souverän. Und drittens, Gott ist unvergleichlich groß. Unser dritter und letzter Punkt. Gott ist unvergleichlich groß. Wann ging es dir das letzte Mal in deinem Leben so, dass du gesagt hast, ich habe eine einschneidende Lernerfahrung gemacht? Wann hast du das letzte Mal was gelernt in deinem Leben, was dein Leben wirklich verändert hat, was dich vielleicht verändert hat, worauf du zurücksagst und sagst, das hat mein Leben geprägt, das hat mir vielleicht einen Perspektivwechsel gegeben, das hat vielleicht Grundüberzeugungen wirklich nachhaltig verändert. Wie wir alle wissen, leben wir ja in einem, ich nenne es mal, informationsübersättigtem Zeitalter. Wir leben in einem Zeitalter, in dem wir mehr Informationen als jemals zuvor direkt verfügbar haben. Es braucht nur einen Knopfdruck, den wir alle jetzt gleich tätigen könnten in diesem Moment. Wobei das Internet hier nicht so gut ist. Ist vielleicht gut, dann seid ihr weniger geneigt dazu, es jetzt zu tun im Gottesdienst. Aber es braucht nur einen Knopfdruck und wir haben eine Flut neuer Erkenntnisse, die so über uns einströmt. Und alles, was wir lernen, sei es auch nur was Kleines oder Unbedeutendes, macht was mit uns. Wir lernen ständig und daraus verändern wir uns. Aber ganz wenige der Dinge, die wir lernen in unserem Leben, prägen wirklich unseren Charakter zutiefst. Ganz wenige Dinge sind wesentlich für unser Dasein, wenn wir sie lernen, dass wir danach sagen, das hat mich existenziell vom Hocker gehauen. Das Wenigste, was wir lernen, ist wirklich lebenswichtig. Aber wenn wir diese Dinge lernen, dann sind sie eben lebenswichtig. Und eine dieser lebenswichtigen Einsichten drückt der Psalmbeter in Vers 5 sehr schön aus. Er sagt dort, ja, ich habe erkannt. Was hat er erkannt? Dass der Herr groß ist. Unser Herr ist größer als alle Götter. Wenn ich nach dem Gottesdienst zu dir hingehen würde und sagen würde, ich gehe nachher zu Andi und sage, Andi, ich habe was erkannt. Dann würde Andi wahrscheinlich nicht erwarten, dass jetzt was Triviales kommt. Wenn ich den Satz so einleiten würde, würde er nicht sagen, okay, er sagt mir jetzt vielleicht, dass er nachher nur ein Stück Kuchen haben will und nicht zwei, sondern er würde denken, okay, was will er mir jetzt sagen? Ich habe was erkannt. Okay, wir erwarten hier was Großes. Und er sagt, ich habe erkannt, dass der Herr groß ist. Unser Herr ist größer als alle Götter. Wir sahen vorher, dass der Herr gut ist, aber jetzt zeigt er uns, dass er groß ist. Und auch wie es mit der Güte Gottes ist, ist Gottes Größe nicht so eine Größe, die wir irgendwie durch einen Vergleich mit anderen erreichen, sondern es ist letztlich eine konkurrenzlose Größe. Es ist eine konkurrenzlose, unvergleichliche Größe. Im Text seht ihr dann gegen Ende dieses Psalms, wie Charles vorher darauf auch schon verwiesen hat, wir sehen da eine gewisse Wende. Auf einmal geht es dem Psalm, der ja von Gottes Charakter und Werken schon gesprochen hat, in Vers 15 über andere, die behaupten, Gott zu sein. Nämlich die Götzen der Nationen, wie er sie nennt. Und wie beschreibt dieser Psalm, schaut euch den Text nochmal an, wie beschreibt dieser Psalm diese Götzen? Er sagt, sie sind menschengemacht. Sie sind menschengemacht. Sie sehen aus, als hätten sie Leben in sich. Sie sehen aus, als würden sie handeln, als würden sie sehen, aber sie sind tot. Es ist nur ein äußerlicher Schein. Am Ende, wenn wir uns diese Götzen mal anschauen, wie sie damals aussahen, waren diese Götzen tatsächlich konkret von Menschen gemacht. Das waren Statuen, von denen die Menschen natürlich glaubten, dass dahinter wirkliche, lebendige Wesen standen, die handeln konnten und die Einfluss nehmen konnten auf die Geschichte. Aber der Psalm zieht dieses ganze Treiben sozusagen ins Lächerliche und sagt, was für ein großer Irrtum. Götzen sind sozusagen per Definition tot. Sie können nichts wirklich tun. Sie sind unfähig, was auszurichten. Aber dann führt er uns noch eine Ebene tiefer und lehrt uns ein ganz wichtiges Prinzip in Vers 18. Er sagt da, ihnen gleich, also den Götzen gleich, sind die, die sie machen. Also die Leute, die Kunsthandwerker sind und damals ihre Götzenbilder herstellten, die werden gleich ihren Götzen, ein jeder, der auf sie vertraut. Also alle, sagt er, die auf Götzen vertrauen, werden sozusagen diesen Götzen gleich. Ein Buchtitel sagt es sehr schön. Der heißt, wir werden zu dem, was wir anbeten. Wir werden zu dem, was wir anbeten. Hast du darüber schon mal die Gedanken gemacht? Das, was du anbetest, also was heißt es, was anzubeten? Das ist nicht, was wir Sonntagmorgens einfach nur machen. Ja, hier tun wir es auf eine bewusste und konkrete und besondere Weise. Aber was ist Anbetung? Die Sache, der du deine höchste Konzentration, deine größte Hingabe, dein existenziell tiefstes Verlangen widmest. Das ist, was du anbetest. Und er sagt, das, was du anbetest, macht dich zu etwas anderem. Es verändert dich. Nun sind aber diese Götzen tot. Sie geben kein Leben. Sie richten zugrunde. Überall um uns herum. Egal, wie viel Angst und Panik wir in unserer Zeit, besonders in diesen Tagen sehen. Angst, Panik, Katastrophe, kleine Katastrophen, große Katastrophen in unserem Leben und in der Welt. Egal, was für Panik wir uns um uns herum sehen und allen Krisen, denen wir ausgesetzt sind, es gibt doch immer noch einen ungebrochenen Durst nach Leben. Ein Verlangen nach dem, was wirklich Leben ist. Ein Durst nach Leben. Deswegen wollen Leute ungezwungen Sex haben, sich mit Alkohol und Drogen abschießen. Oder aber etwas ziviler, endlos Serien auf Netflix anschauen und sich dadurch zu betäuben, so schnell wie möglich Erfolg haben und Geld verdienen. Oder aber alles auf ihre Gesundheit setzen. Alles auf ihre Gesundheit setzen, den besten und gesündesten Lebensstil führen, ein bewusstes Leben zu führen, viel Sport zu machen, lang zu leben oder ein gutes Gesicht in der Öffentlichkeit zu zeigen, moralisch gesehen immer gut dazustehen. Alles das verspricht uns Leben. Ich will leben. Aber es kommt nie das zurück, was man an Erwartungen und Hoffnungen da rein investiert. Es kommt nie das zurück, was uns wirklich zutiefst erfüllt und was diesen Durst nach Leben sättigt. Egal, ob manche dieser Dinge mögen gut sein, manche mögen schlecht sein. All diese Dinge machen was mit uns. Sie verändern uns. Sie verwandeln uns. Aber hier ist der springende Punkt. All diese Dinge, keines dieser Dinge, kann uns in das verwandeln, wozu wir wirklich gemacht sind. Das, wozu du wirklich geschaffen bist, findest du nicht in diesen Dingen. Sie geben dir das nicht zurück. Ich habe gerade schon gesagt, Anbetung ist unser Standardmodus. Du wirst es nicht für einen Moment abstellen können, etwas anzubeten. Du kannst es nicht abstellen. Du wirst immer etwas anbeten. Und das, wozu, was du anbetest, wird dich irgendwie auf geheimnisvolle Weise in sich selbst verwandeln. Die Frage ist nur, was verwandelt dich in das, wozu du wirklich geschaffen bist? Was verwandelt dich in das, wozu du geschaffen wurdest? Was gibt dir statt dem Tod das Leben? In Johannes Evangelium Kapitel 1, ganz zu Anfang, sagt der Autor dort über Jesus Christus Folgendes. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Leben, das wir überall suchen und das wir ständig verpassen, traurigerweise, finden wir letztlich in einer Begegnung, sagt Johannes, mit einer Person. Wir finden es in dem, wo wir wissen, am Ende sind Beziehungen das, was wir in unserem Leben am meisten wertschätzen sollen. Das wissen wir alle. Und so sagt Johannes, das Leben, das wir wollen, das Leben, nach dem wir Verlangen haben, finden wir in einer Begegnung mit einer Person, mit Jesus. Später schreibt dieser selbe Johannes, der gerade dieses Statement, was ich gelesen habe, geschrieben hat, später schreibt er einen Brief. Und an diesem Briefende schreibt er Folgendes, was uns direkt zu Psalm 135 zurückführt. Dort schreibt dieser Johannes, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes, Jesus, gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. auf Jesus zu schauen, bedeutet all diese drei Dinge, über die wir geredet haben aus diesem Psalm, all diese drei Dinge in einer Person zu begegnen. In Jesus sehen wir Gottes unermessliche Güte, in Jesus sehen wir Gottes uneingeschränkte Souveränität über die Geschichte und über dein Leben und in Jesus finden wir letztlich Gottes unvergleichliche Größe. Und weil Jesus nicht nur Leben gibt, sondern Leben ist, heißt es, ihn zu kennen, Leben zu haben. Seht ihr diese Rückwärtsbewegung, wenn wir zurückschauen auf Psalm 135? Was geschieht mit denen, die Götzen anbeten? Sie werden zu dem, was sie anbeten. Was sind Götzen? Sie sind tot. Was geben Götzen? Sie geben den Tod. Und hier ist das Faszinierende. Johannes fügt dem noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kurze Worte hinzu. Er redet an sonst keiner Stelle über Götzen, aber an dieser Stelle sagt er sein letztes Wort in diesem Brief. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Hier schließt sich also der Kreis. Und hier ist die Schlussfolgerung. Wenn du in deinem Leben etwas anderes anbetest als den wahren Gott in Jesus Christus, wird dich diese Sache töten. Diese Sache wird dich töten. Denn das Leben, wofür du geschaffen bist, findest du nur in Begegnung mit Jesus. Und auf natürliche Weise hin laufen wir alle dem Tod entgegen. Die Frage ist, was gibt uns das Leben zurück? Und die ganze Bibel und Johannes sagt uns, so gewiss in Jesus das Leben ist, kannst du es finden, indem du einfach nur auf ihn schaust. Das ist die Aufforderung. Schau auf ihn. Schau auf Jesus. Zuerst, vielleicht heute zum allerersten Mal für dich, im Glauben und dann im Loben. Zuerst im Glauben und dann im Loben. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, wir danken dir für die unerreichbare und unermessliche und unausschöpfliche Größe deines Namens, dass du dich in deinem Wort so offenbart hast und dass wir durch dein Wort lernen, wie wir dich loben können und dass wir lernen, dass wir im Loben deines Namens Leben finden. Und wir möchten dich bitten, Vater, dass wir dieses Leben ergreifen, sei es zum ersten oder zum tausendsten Mal an diesem Morgen. Wir beten das im Namen dessen, in dem wir das Leben finden, in Jesus. Amen.